Rainer, lies mal vor.
Kapitel 11. Pyramus und Thisbe. Auf dem Faubourg Saint-Honoré, hinter einem schönen Palast, dehnte sich damals ein weiter Garten aus, dessen blätterreiche Kastanienbäume die ungeheuren, wallhohen Mauern überragten und, wenn der Frühling kam, ihre rosenfarbigen und weißen Blüten in zwei Vasen von gerieftem Stein fallen ließen, die auf zwei viereckigen Pfeilern einander gegenüberstanden, zwischen die ein eisernes Gitter aus der Zeit Ludwigs des 13. gefügt war. Dieser großartige Eingang war trotz der herrlichen Geranien, die in den Vasen wuchsen, der Öde verfallen, seitdem sich die Eigentümer auf den Besitz des Hauses, des mit Bäumen bepflanzten und nach dem Faubourg gehenden Hofes und des Gartens beschränkten, den dieses Gitter schloss. Da aber der Dämon der Spekulation eine Straße am Ende dieses Küchengärtchens gezogen, so glaubte man, dieses Stück als Bauplatz verkaufen zu können. Jedoch, die Spekulation schlug fehl und der Käufer des Küchengartens verpachtete den Platz an einen Gemüsegärtner, der nur Luzernen darauf wachsen ließ. Eine kleine, niedrige Tür, die sich nach der noch im Plane schlummernden Straße öffnete, gewährte Eingang in dieses von Mauern umschlossene Gebiet. Nach dem vornehmen Haus oder, wie man in Paris sagt, nach dem Hotel zu, begrenzten Kastanienbäume die Mauer. Auf einer Ecke, wo das Blätterwerk so dicht war, dass das Licht kaum durchzudringen vermochte, deuteten eine steinerne Bank und Gartensitze auf einen Lieblingswinkel für irgendeinen Bewohner des 100 Schritt davon entlegenen Hotels, das wegen des grünen, umhüllenden Walles kaum wahrzunehmen war. Die Wahl dieses geheimnisvollen Asyls rechtfertigte sich durch die Abwesenheit der Sonne, durch die angenehme Frische, durch das Gezwitscher der Vögel und durch die Entfernung des Hauses und der Straße. Gegen Abend, an einem der heißesten Tage des Frühjahrs, lagen auf dieser Steinbank ein Buch, ein Sonnenschirm, ein Arbeitskorb und ein Batisttaschentuch, dessen Stickerei angefangen war. Und nicht weit von dieser Bank stand am Gitter vor den Brettern, das Auge an den durchsichtigen Verschlag haltend, eine junge Frau, deren Blick durch eine Spalte den noch öden Raum überlief. Fast im selben Augenblick schloss sich geräuschlos die Tür dieser kleinen Wüste und ein junger Mann, groß, kräftig, in einer Bluse von roher Leinwand, eine Samtmütze auf dem Kopf, dessen schwarzer Bart und schwarze, sorgfältig gepflegte Haare jedoch ein wenig mit dieser Volkstracht im Widerspruch standen, trat, nachdem er einen raschen Blick umhergeworfen hatte, um sich zu versichern, dass niemand ihn beobachtete, herein und wandte sich mit raschen Schritten nach dem Gitter. Bei dem Anblick dessen, den sie erwartete, aber wahrscheinlich nicht in dieser Tracht, erschrak das Mädchen und wich ein wenig zurück. Aber der junge Mann hatte durch die Spalte der Tür mit jenem Blick, der nur Liebenden einiges, das weiße Kleid und das lange blaue Gürtelband flattern sehen. Er eilte nach dem Verschlag, legte seinen Mund an die Öffnung und sagte mit halblauter Stimme:
»Fürchten Sie sich nicht, Valentin, ich bin es.«
Die Genannte näherte sich und sagte:
»Oh, warum sind Sie heute so spät gekommen? Wissen Sie, dass wir bald zu Mittag essen und dass es großer Täuschungskunst und Hurtigkeit bedurfte, um von meiner Stiefmutter, die mich belauert, meiner Kammerfrau, die mich bespäht, meinem Bruder, der mich quält, freizukommen und hier an dieser Stickerei zu arbeiten? Sobald Sie sich für Ihr Zögern entschuldigt haben, werden Sie mir sagen, was dieses neue Kostüm, in dem ich Sie beinahe nicht erkannt hätte, bedeuten soll.«
»Teure Valentin«, erwiderte der junge Mann, »meine Liebe zu Ihnen ist zu groß, als dass ich hiervon noch sprechen sollte, und dennoch fühle ich, so oft wie ich Sie sehe, das Bedürfnis, Ihnen zu sagen, dass ich Sie anbete, damit das Echo meiner eigenen Worte Ihr Herz liebkosen möge, wenn ich Sie nicht mehr sehe. Nun danke ich Ihnen für Ihre Herabsetzung. Es ist ganz bezaubernd, denn es beweist mir, dass Sie mich erwarteten und an mich dachten. Sie wollen die Ursache meiner Zögerung und den Beweggrund meiner Verkleidung wissen? Ich werde Ihnen beides sagen und hoffe,
Sie entschuldigen mich. Ich habe mir einen Stand erwählt.
Einen Stand? Was wollen Sie damit sagen, Maximilian? Sind wir denn so glücklich, dass Sie über unsere Lage scherzen?
Oh, Gott soll mich bewahren, dass ich mich mit dem, was mein Leben ausmacht, Scherz treibe. Aber des Mauerkletterns überdrüssig und ernstlich erschrocken über den eines Abends von Ihnen ausgesprochenen Gedanken, Ihr Vater würde mich früher oder später als Dieb vor Gericht ziehen, was die Ehre der ganzen französischen Armee verletzen müsste, dazu erwägen, dass man sich wundern könnte, in dieser Gegend, wo es nicht die geringste Zitadelle zu belagern oder das kleinste Blockhaus zu verteidigen gibt, einen Kapitän der Spahis sich herumtreiben zu sehen, bin ich Gemüsegärtner geworden und habe natürlich die Tracht meines Gewerbes angenommen.
Welch eine Tollheit!
Im Gegenteil, es ist, wie ich glaube, das Vernünftigste, was ich in meinem ganzen Leben getan habe, denn es verleiht uns vollkommene Sicherheit.
Erklären Sie sich deutlicher?
Wohl. Ich habe den Eigentümer dieses Platzes aufgesucht. Der Vertrag mit den ehemaligen Pächtern war abgelaufen und ich pachtete den Garten für mich. All diese Luzernen gehören mir, Valentin, und nichts hindert mich mehr, eine Hütte unter diesem Gebüsch bauen zu lassen und fortan 20 Schritte von ihnen zu leben.
Oh, diese Freude, dieses Glück, ich weiß es nicht zu fassen. Scheint Ihnen, Valentin, dies nicht unbezahlbar?
Und diese ganze Seligkeit, dieses ganze Glück, diese ganze Freude, wofür ich 10 Jahre meines Lebens gegeben hätte, kosten mich, erraten Sie, wie viel?
500 Francs jährlich, zahlbar in vierteljährlichen Raten.
Sie sehen also, es ist in Zukunft nichts mehr zu befürchten. Ich befinde mich hier auf meinem eigenen Grund und Boden, kann Leitern an meine Mauer stellen und hinüberschauen und bin berechtigt, Ihnen zu sagen, dass ich Sie liebe, solange sich Ihr Stolz nicht verwundet fühlt, wenn er dieses Wort aus dem Munde eines armen Tagelöhners mit Bluse und Mütze vernimmt.
Valentin stieß einen leichten Schrei freudigen Erstaunens aus, erwiderte aber bald traurig und als hätte eine eifersüchtige Wolke plötzlich den Sonnenstrahl verschleiert, der ihr Herz erleuchtete.
»Ach, Maximilian, wir sind nun frei. Unser Herz wird uns von Gott versuchen lassen. Wir werden unsere Sicherheit missbrauchen. Und unsere Sicherheit wird uns zugrunde richten.«
»Können Sie mir das sagen, liebe Freundin, mir, der ich Ihnen, seitdem ich Sie kenne, jeden Tag beweise, dass ich meine Gedanken und mein Leben Ihren Gedanken und Ihrem Leben untergeordnet habe? Wer hat Ihnen Zutrauen zu mir gegeben? Nicht wahr? Meine Ehre. Als Sie mir sagten, ein unbestimmter Instinkt versichere Ihnen, Sie liefen irgendeine große Gefahr, stellte ich meine Ergebenheit zu Ihren Diensten, ohne eine andere Belohnung von Ihnen zu verlangen, als das Glück, Ihnen dienen zu dürfen. Habe ich Ihnen seitdem durch ein Wort, durch ein Zeichen Veranlassung gegeben zu bereuen, dass Sie mich unter denen auszeichnen, die glücklich gewesen wären, für Sie zu sterben?
Armes Kind, Sie sagten mir, Sie seien mit Herrn d'Épinay verlobt.
Ihr Vater habe diese Verbindung geschlossen. Das heißt, sie wäre gewiss, denn alles, was Herr von Villefort wolle, geschehe garantiert. Nun, ich bin im Schatten geblieben und habe alles, nicht von meinem Willen, nicht von dem Ihrigen, sondern von dem Ereignis, von der Vorsehung Gottes erwartet, und dennoch liebten Sie mich, hatten Sie Mitleid mit mir und sagten mir dies. Ich danke Ihnen für dieses süße Wort, das ich Sie von Zeit zu wiederholen bitte, denn es wird mich alles vergessen lassen.
Das ist es, was Sie kühn gemacht hat, Maximilian. Das ist es, was mir ein sehr süßes und zugleich sehr unglückliches Leben bereitet, so dass ich mich oft frage, was für mich besser sei. Der Kummer, den mir einst die Strenge meiner Stiefmutter und die blinde Bevorzugung ihres Kindes verursachten, oder das gefahrvolle Glück, das ich bei ihrem Anblick genieße.
»Gefahrvoll«, rief Maximilian, »können Sie ein so hartes und ungerechtes Wort aussprechen? Sie erlaubten mir zuweilen, ein Wort an Sie zu richten, Valentin, aber Sie verboten mir, Ihnen zu folgen. Ich gehorchte. Habe ich,
seitdem ich Gelegenheit fand, in dieses Gehege zu schlüpfen, durch diese Tür mit ihnen zu plaudern, so nahe bei ihnen zu sein, ohne sie zu sehen. Sprechen Sie, habe ich je um Erlaubnis gebeten, den Saum Ihres Kleides durch dieses Gitter berühren zu dürfen? Habe ich je einen Schritt getan, um über diese Mauer, bei meiner Jugend und meiner Kraft ein lächerliches Hindernis, zu gelangen? Nie vernahmen Sie von mir einen Vorwurf über Ihre Strenge, nie einen lauten Wunsch. Ich hielt blindlings fest an meinem Wort, wie ein Ritter in den alten Zeiten. Gestehen Sie dies wenigstens zu, damit ich Sie nicht für ungerecht halte.
»Das ist wahr«, sagte Valentin, ihm zwischen zwei Brettern hindurch die Spitze eines ihrer zarten Finger bietend, auf die Maximilian seine Lippen drückte.
»Es ist wahr, Sie sind ein redlicher Freund. Aber Sie haben am Ende nur aus Berechnung so gehandelt, mein lieber Maximilian. Sie wussten, dass der Sklave von dem Tage an, wo er begehrlich würde, alles verlieren müsste. Sie haben mir die Freundschaft eines Bruders versprochen. Mir, die keine Freunde besitzt. Mir, die vom Vater vergessen, von der Stiefmutter verfolgt wird. Mir, die als einzigen Trost nur den unbeweglichen, stummen, eisigen Greis hat, dessen Hand meine Hand nicht drücken kann, dessen Auge allein zu mir spricht und dessen Herz ohne Zweifel mit einem Überrest von Wärme für mich schlägt. Bitterer Hohn des Geschicks, das mich zur Feindin und zum Opfer aller derer macht, die stärker sind als ich, und mir einen Leichnam zur Stütze und zum Freund gibt. O wahrlich, Maximilian, ich wiederhole Ihnen, ich bin sehr unglücklich, und Sie haben recht, wenn Sie sich um meiner selbst willen und nicht um Ihretwillen lieben.
»Valentin«, sagte der junge Mann mit tiefer Rührung, »ich sage nicht, dass ich Sie allein auf der ganzen Welt liebe, denn ich liebe auch meine Schwester und meinen Schwager, aber mit einer sanften, ruhigen Liebe, die in keiner Hinsicht dem Gefühl gleicht, das ich für Sie hege. Wenn ich an Sie denke, wallt mein Blut, schwillt meine Brust, strömt mein Herz über. Doch diese Kraft, diese Glut, diese übermenschliche Macht, ich werde sie anwenden, um sie bis zu dem Tage zu leben, wo sie mir sagen, ich solle sie in ihrem Dienst verwenden. Herr Franz d'Épigny wird, wie ich höre, noch ein Jahr abwesend sein. Wie viele günstige Wechselfälle können in einem Jahr zu unseren Gunsten eintreten? Wie viele Ereignisse können uns unterstützen? Hoffen wir also. Es ist so schön und süß zu hoffen. Doch mittlerweile, Valentin, was sind Sie, die Sie mir meine Selbstsucht zum Vorwurf machen? Was sind Sie für mich gewesen? Die schöne und kalte Bildsäule der züchtigen Venus. Was haben Sie mir im Austausch für diese Ergebenheit, für diesen Gehorsam, für diese Zurückhaltung versprochen? Nichts. Was haben Sie mir bewilligt? Sehr wenig. Sie erwähnten gegen mich des Herrn Épigny als Ihres Verlobten und seufzten bei dem Gedanken, eines Tages ihm zu gehören. Sprechen Sie, Valentin, ist das alles, was Sie im Gemüte tragen? Wie, ich verpfände Ihnen mein Leben. Ich gebe Ihnen meine Seele. Ich widme Ihnen auch den unbedeutendsten Schlag meines Herzens. Und während ich Ihnen ganz gehöre, während ich mir ganz leise sage, dass ich sterben werde, wenn ich Sie verliere, erschrecken Sie nicht schon bei den bloßen Gedanken, eines anderen Gattin zu sein? O Valentin, wenn ich wäre, was Sie sind, wenn ich mich geliebt fühlte, wie Sie sich zweifellos geliebt fühlen müssen, so hätte ich schon 100-mal meine Hand zwischen den Stangen dieses Gitters durchgestreckt, die Hand des armen Maximilian gedrückt und ihm gesagt, »Dir allein, Maximilian, in dieser und in der anderen Welt.«
Valentin antwortete nicht, aber der junge Mann hörte sie seufzen und weinen. Rasch trat bei ihm die Gegenwirkung ein.
»O Valentin, Valentin«, rief er, »vergessen Sie meine Worte, wenn darin etwas für Sie Beleidigendes liegt.«
»Nein«, sagte sie, »Sie haben recht. Aber sehen Sie nicht, dass ich ein armes Geschöpf bin, das so gut wie in einem fremden Haus leben muss? Mein Vater ist mir wirklich fast fremd, und mein Wille wird seit 10 Jahren, Tag für Tag, Minute für Minute, durch den eisernen Willen von Gebietern gebrochen, deren Hand unendlich schwer auf mir liegt. Niemand sieht, was ich leide, und ich habe es auch außer Ihnen niemand gesagt. Scheinbar und in den Augen der Welt ist alles gut, ist alles liebevoll gegen mich. In Wirklichkeit aber ist mir alles feindselig. Die Welt sagt, Herr von Villefort ist zu ernst und zu streng, um sehr zärtlich gegen seine Tochter zu sein. Aber sie hat wenigstens das Glück, in Frau von Villefort eine zweite Mutter zu finden. Die Welt täuscht sich. Mein Vater ist völlig gleichgültig gegen mich. Meine Stiefmutter hasst mich mit umso größerer Erbitterung, als sie diese durch ein beständiges Lächeln glaubt, verschleiern zu müssen. Sie hassen? Sie, Valentin? Und wie kann man sie hassen? Ach, mein Freund, ich muss gestehen, dass dieser Hass gegen mich von einem an sich sehr natürlichen Gefühl herrührt. Sie betet ihren Sohn, meinen Bruder Edouard, an.
Nun?
Es kommt mir sehr sonderbar vor, dass ich eine Geldfrage in unser Gespräch mischen soll, aber ich glaube, mein Freund, dass Ihr Hass davon herrührt. Da sie kein eigenes Vermögen hat, da ich bereits durch die Erbschaft meiner Mutter reich bin und sich dieses Vermögen noch durch das, welches mir eines Tages von Herrn und Frau von Sommerin zukommen muss, mehr als verdoppeln wird, so glaube ich, dass sie neidisch ist. Oh mein Gott! Wenn ich ihr die Hälfte dieses Vermögens geben und mich dann bei Herrn Villefort wie eine Tochter im Hause ihres Vaters befinden könnte, ich würde es auf der Stelle tun. Arme Valentin. Ja, ich fühle mich gekettet und fühle mich zugleich so schwach, dass es mir vorkommt, als stützten mich meine Fesseln, so dass ich mich davor fürchte, sie zu zerbrechen. Überdies ist mein Vater nicht der Mann, dessen Befehle man ungestraft übertreten dürfte. Er ist mächtig gegen mich. Er wäre mächtig gegen Sie. Er wäre sogar mächtig gegen den König, beschützt durch eine vorwurfsfreie Vergangenheit und eine beinahe unangreifbare Stellung. O Maximilian, ich schwöre Ihnen, ich kämpfe nicht, weil ich Sie nicht minder als mich in diesem Kampf zugrunde zu richten befürchte. Aber Valentin, versetzte Maximilian, warum auf diese Art verzweifeln? Warum die Zukunft stets so düster sehen? Ja, mein Freund, weil ich nach der Vergangenheit urteile. Aber vergessen Sie nicht, dass ich auch Ihrem Vater kein unwillkommener Freier sein kann. Ich habe gute Aussichten in der Armee. Ich besitze ein beschränktes, aber unabhängiges Vermögen. Das Andenken an meinen Vater endlich wird bei uns als das eines der ehrlichsten Kaufleute, die je gelebt haben, verehrt. Ich sage bei uns, Valentin, weil Sie halb und halb von Marseille sind. Sprechen Sie mir nicht von Marseille, Maximilian. Dieses einzige Wort erinnert mich an meine gute Mutter, an diesen guten, von der ganzen Welt beklagten Engel, an diese herrliche Frau, die, nachdem sie während ihres kurzen Aufenthalts auf Erden über ihre Tochter gewacht, jetzt, so glaube ich sicher, im Himmel über sie wacht. Oh, wenn meine Mutter noch lebte, Maximilian, so hätte ich nichts mehr zu fürchten. Ich würde ihr sagen, dass ich sie liebe und sie würde uns beschützen. Ach, Valentin, entgegnete Maximilian, wenn sie noch lebte, würde ich sie ohne Zweifel nicht kennen, denn sie wären dann, wie sie sagen, glücklich, und die glückliche Valentin hätte mich von ihrer Größe herab verächtlich angeschaut. Ah, mein Freund, rief Valentin, Sie sind ebenfalls ungerecht. Doch sagen Sie mir, »Was soll ich Ihnen sagen?« versetzte Maximilian, als er Valentin zögern sah. »Sagen Sie mir«, fuhr das Mädchen fort, »waltete in Marseille nicht ein Missverständnis zwischen Ihrem Vater und dem meinigen ob?«
»Nicht, dass ich wüsste«, erwiderte Maximilian, »wenn nicht dadurch, dass Ihr Vater ein mehr als eifriger Parteigänger der Bourbonen und der meinige ein dem Kaiser ergebener Mann war. Das ist, glaube ich, die einzige Uneinigkeit, die zwischen Ihnen stattgefunden hat. Doch warum diese Frage, Valentin?«
»Ich will es Ihnen gestehen«, versetzte das Mädchen, »denn Sie müssen es wissen. Es war an dem Tag, an dem Ihre Ernennung zum Offizier der Ehrenlegion in der Zeitung bekannt gegeben wurde. Wir befanden uns alle bei meinem Großvater, Herrn Nortier. Außerdem war noch Herr Danglars zugegen. Sie wissen, der Bankier, dessen Pferde vorgestern meiner Mutter und meinem Bruder beinahe den Tod gebracht hätten. Ich las die Zeitung meinem Großvater laut vor, während die Herren von der wahrscheinlichen Verheiratung des Herrn von Morcerf mit Fräulein Danglars sprachen. Als ich zu der sie betreffenden Mitteilung kam, die mir bereits bekannt war, denn sie hatten mir am Tage vorher die frohe Kunde mitgeteilt, war ich sehr glücklich, zitterte jedoch, dass ich ihren Namen laut aussprechen sollte, und ich würde ihn gewiss übergangen haben, hätte ich nicht befürchtet, man könnte mein Stillschweigen übel auslegen. Ich raffte also meinen Mut zusammen und las. »Teure Valentin!« »Nun wohl, sobald ihr Name erklang, drehte mein Vater seinen Kopf. Ich war so überzeugt, sehen Sie, wie töricht ich bin, alle Welt würde von diesem Namen wie vom Donner gerührt werden, dass ich meinen Vater und sogar Danglars, bei dem es sicher eine Täuschung war, beben zu sehen glaubte.«
»Morel«, sagte mein Vater mit gerunzelter Stirn, »sollte es einer von den Morels aus Marseille sein, einer von den wütenden Bonapartisten, die uns im Jahre 1815 so übel mitgespielt haben?« »Ja«, erwiderte Herr Danglars, »ich glaube sogar, dass es der Sohn des ehemaligen Reeders ist.«
»Wirklich?« versetzte Maximilian. »Und was antwortete Ihr Vater, Valentin?«
»Oh, etwas Abscheuliches, das ich nicht wiederholen kann.«
»Sagen Sie es doch«, sagte Maximilian lächelnd.
»Ihr Kaiser wusste, alle diese Fanatiker an ihren Platz zu stellen«, fuhr er mit immer düstererer Stirn fort. »Er nannte sie Kanonenfutter, und das war der einzige Name, den sie verdienen. Ich freue mich, dass die gegenwärtige Regierung dieses heilsame Prinzip wieder zur Ausübung bringt. Behielte sie Algerien auch nur aus diesem einzigen Grund, so würde ich ihr Glück wünschen, obgleich es uns etwas viel kostet.«
»Das ist in der Tat eine ziemlich rohe Politik«, sagte Maximilian. »Doch, meine teure Freundin, erröten Sie nicht über das, was Herr von Villefort gesagt hat. Mein braver Vater gab in Bezug auf diesen Punkt dem Ihrigen in keiner Beziehung nach, denn er wiederholte unablässig: Warum bildet der Kaiser, der so viel Schönes tut, nicht ein Regiment aus lauter Richtern und Advokaten und schickt sie immer ins erste Feuer? Sie sehen, die Parteien geben sich in der Wahl des Ausdrucks und der Feinheit des Gefühls nichts nach. Doch was sagte Herr Danglars zu diesem Ausfall des Staatsanwalts? Oh, er brach in jenes ihm eigentümliche, widerwärtige Gelächter aus. Einen Augenblick nachher standen sie auf und gingen weg. Mein Großvater war sehr ergriffen. Ich muss Ihnen sagen, Maximilian, dass ich allein die Bewegungen im Inneren dieses armen Gelähmten errate, und ich vermute, dass das Gespräch einen sehr starken Eindruck auf ihn hervorgebracht hatte, da er ein fanatischer Anhänger des Kaisers gewesen zu sein scheint. »Er ist wirklich einer der bekanntesten bonapartistischen Parteigänger«, sagte Maximilian. »Er ist Senator gewesen und hat, wie Sie wissen oder wie Sie nicht wissen, Valentin, fast an allen Verschwörungen unter der Restauration teilgenommen.« »Ja, ich höre zuweilen ganz leise von diesen Dingen sprechen, die mir seltsam vorkommen. Der Großvater Bonapartist, der Vater Royalist.« Kurz, ich wandte mich also zu ihm. Er deutete mit dem Blick auf die Zeitung. »Was haben Sie, guter Papa?« sagte ich. »Sind Sie zufrieden?« Er machte mit dem Kopf ein bejahendes Zeichen. »Mit dem, was mein Vater soeben gesagt hat?« Er machte ein verneinendes Zeichen. »Mit dem, was Herr Danglars gesagt hat?« Er machte abermals ein verneinendes Zeichen. »Damit also, dass Herr Morel zum Offizier der Ehrenlegion ernannt worden ist?« Er machte ein bejahendes Zeichen. »Sollten Sie es glauben, Maximilian, er freute sich darüber, dass Sie zum Offizier der Ehrenlegion ernannt wurden, er, der Sie nicht kennt. Es ist vielleicht etwas Narrheit bei ihm, denn er fängt an, kindisch zu werden, wie man sagt. Doch ich liebe ihn wegen dieser Bejahung.« »Das ist seltsam«, sagte Maximilian. »Ihr Vater würde mich also hassen, während Ihr Großvater...« »Es ist doch etwas Sonderbares um die Liebe und den Hass der Parteien.«
»Still«,
rief plötzlich Valentin.
»Verbergen Sie sich! Fliehen Sie! Man kommt!«
Maximilian eilte nach seinem Spaten und fing an, die Luzernen unbarmherzig umzugraben.
»Mein Fräulein, mein Fräulein«, rief eine Stimme hinter den Bäumen. »Frau von Villefort ruft und sucht Sie überall. Es ist Besuch im Salon.
Ein vornehmer Herr, ein Prinz, wie ich höre, der Graf von Monte Cristo.«
»Ich komme«,
rief Valentin. »Siehe da«, sagte Maximilian, nachdenkend auf seinen Spaten gestützt, zu sich selbst, »woher kennt der Graf von Monte Cristo Herrn von Villefort?«